Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Nach dem Essen habe ich mal sehr starke Schmerzen gehabt und habe ich auf der Schmerzmittel eingenommen, habe ich auch mal ab und zu Übelkeit gehabt und das war immer so, dass ich sogar auch so gemacht, dass ich vor dem Essen schon Schmerzmittel einnehme, um da durch den Tag zu kommen.
Magenschmerzen nach dem Essen, etwas Übelkeit, kein Appetit, das sind erstmal harmlos wirkende Symptome, unter denen viele Menschen ab und zu leiden. Und so bleiben sie oft unbeachtet oder werden mit Schmerzmitteln selbst behandelt, bis ernstere Probleme auftreten können. Häufiges Erbrechen, blutiger Stuhl und extreme Erschöpfung zum Beispiel. Die Ursache dafür können Geschwüre im Magen- oder Zwölffingerdarm sein. Wunden, die meist als Folge einer Magenschleimhautentzündung entstehen. Die wiederum kann durch eine bakterielle Infektion oder die längerfristige Einnahme von Schmerzmitteln ausgelöst werden. Doch sind die Geschwüre erstmal entdeckt, lassen sie sich meist gut behandeln. Die Ursachen und die Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Über das Thema Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre spreche ich mit Privatdozent Dr. Christian Schulz, Gastroenterologe und stellvertretender Direktor am LMU-Klinikum München und jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, Herr Schulz.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Schulz, um erstmal klarzumachen, über welche Erkrankungen im Körper wir heute sprechen, was ist eigentlich der Zwölffingerdarm? Vermutlich ein Begriff, der nicht allen was sagt.
Ja, der Zwölffingerdarm definiert den ersten Teil des Dünndarmes und letztlich ist der Verdauungstrakt ja relativ profan aufgeteilt, Mundhöhle, Speiseröhre, Magen, dann kommen ungefähr 4-5 Meter Dünndarm und dann der Dickdarm, also das Kolon, den man vielleicht am ehesten noch von der Vorsorge-Darmspiegelung kennt. Der Zwölffingerdarm ist mal von unseren Altvorderen so definiert worden als Duodenum und das bedeutet letztlich so viel wie, wenn man seine Hände hintereinander legt, 12 Finger breit, ungefähr das ist die Länge, die man dem Duodenum anatomisch ungefähr zuschreibt und dieser Teil schließt sich direkt dem Magen an.
Mhm. Was passiert denn jetzt erstmal ganz grundsätzlich, wenn sich sowas wie ein Geschwür im Magen oder in diesem Zwölffingerdarm bildet?
Also die Definition eines Geschwürs grundsätzlich ist, dass wir, wenn wir uns die Wand des Verdauungstraktes vorstellen, ja 4 verschiedene Schichten haben. Und die oberste Schicht, die nennen wir Mucosa. Das ist letztlich die ganz oberste Zellschicht, darunter kommt die Submucosa. Und ein Geschwür ist darüber definiert, dass es bis in die zweite Schicht hinuntergeht. Also schon ein tieferer Gewebedefekt ist mit der Gefahr, noch tiefere Schichten zu erreichen und dann bis hin zu einer Perforation, also einem Loch im Verdauungstrakt zu führen.
Wie häufig tritt sowas auf? Also wie viele Menschen leiden darunter im Lauf ihres Lebens?
Also die Lebenswahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr geschätzt, weil erstmal gibt es in den letzten 2 Jahrhunderten einen deutlichen Rückgang dieser Erkrankung. Und letztlich muss man davon ausgehen, dass es eine sehr große Zahl von Patienten gibt, die nie diagnostiziert wird. Also die nie weiß, ob und da wir auch damit nicht wissen, dass sie ein Geschwür hat. Das Lebensrisiko wird geschätzt mit 5-10%. Also 5-10% aller Menschen werden im Leben irgendwann mal ein Geschwür haben.
Wie kommt es zu diesem Rückgang, den Sie erwähnt haben? Lässt sich das erklären?
Ich glaube, wir werden im weiteren Verlauf wahrscheinlich noch darüber ins Gespräch kommen, was die Hauptursachen sind und mit der Kenntnis und mit dem Hinzugewinnen der Erkenntnis, welche Ursachen da sind und welche mit optimierten Therapien, gab es einfach wahnsinnige Innovationen, die dazu beigetragen haben, dass diese Erkrankung zwar nicht verschwunden ist, aber sich deutlich reduziert hat und inzwischen eine rein internistische Erkrankung im ganz überwiegenden Maße ist. Und der Chirurg, der früher vor 100 Jahren noch der Hauptbehandler der Geschwüre war, inzwischen deutlich in den Hintergrund getreten ist.
Sie haben jetzt eben gesagt, wie oft das auftritt, sozusagen durchschnittlich, oder wie hoch das Risiko ist, das im Laufe des Lebens zu entwickeln. Welche Rolle spielen denn das Alter oder auch das Geschlecht dabei?
Also wir wissen, dass Alter über 60 ein Risikofaktor ist, der sich in großen Studien gezeigt hat. Das hat insofern keine Konsequenz für den Einzelnen, weil natürlich er ja nicht mit dem Beginn oder mit dem Feiern des 60. Geburtstags sein Leben radikal ändern würde. Es hat aber insofern eine Konsequenz, als dass Patienten ab einem gewissen Lebensalter, eben 60 in dem Falle, die noch andere Risikofaktoren und insofern andere Begleittherapien ihrer anderen Erkrankung brauchen, eine Protektion, also einen Schutz vor möglichen Ulzera bekommen sollten. Natürlich kann man argumentieren, 60 ist ja völlig zufällig festgelegt. Man könnte auch sagen 59,5 oder 61. Das ist letztlich eine statistische Größe, die man nimmt, um diese Empfehlung etwas nachhaltiger und etwas nachvollziehbarer zu gestalten.
Sie haben die Symptome eben schon angesprochen. Was sind denn die ganz typischen Symptome für Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre?
Letztlich, so wie Sie auch in der Anmoderation gesagt haben, sind sie wahnsinnig unspezifisch. Das ist ein bisschen das Problem. Also deswegen bleiben wahrscheinlich auch viele Magengeschwüre und Zwölffingerdarmgeschwüre unentdeckt, weil eben diese Symptome, Oberbauchschmerzen, Druck, Völlegefühl, auch Sättigungsgefühl, sehr frühes Sättigungsgefühl, meistens ja nicht dazu führen, dass man das, was man braucht, um die Diagnose zu stellen, nämlich eine Endoskopie, machen würde. Das heißt, eine Vielzahl von Menschen geht wahrscheinlich mit diesen Symptomen zum Arzt und bekommt erstmal eine rein kalkulierte Therapie mit meistens einem Säureblocker in der Annahme, dass damit die wie auch immer zu erklärenden Beschwerden schon weggehen werden. Und das führt aber dazu, dass auch natürlich Geschwüre, die nicht so schlimm sind, wenn ich das salopp sagen darf, abheilen und deswegen aber unentdeckt bleiben, weil wir sie gar nicht nachgewiesen haben. Mhm. Richtig harte Befunde, die wirklich auch zu einer eben empfehlen sollten, zeitnah zum Arzt zu gehen, sind eben tatsächlich Blutungszeichen, also der Stuhl verschwärbt sich schwarz oder gar Blut oder man erbricht Blut. Oder eine unklare Gewichtsabnahme. Also sie nehmen Gewicht ab und können sich eigentlich nicht gut erklären, warum sie Gewicht abnehmen. Das sind Dinge, die dann doch sehr dringend dazu führen sollten, einen Arzt aufzusuchen, um halt auch zu endoskopieren, um das Ulkus auf jeden Fall zu sichern. Also die Komplikationen des Ulkus sind Blutung, Perforation und dergleichen. Diese diffusen Symptome, die leider sich nicht eindeutig auf das Ulkus zurückführen lassen, führen häufig dazu, dass man erstmal behandelt, ohne die Diagnostik zu machen.
Schauen wir uns mal so einen Fall genauer an, wie sich ein Magengeschwür anfühlt. Das hat sich meine Kollegin Anneke Meyer von einer Betroffenen berichten lassen. Die haben wir am Anfang der Sendung schon kurz gehört. Die hat auch zunächst monatelang versucht, das Problem ohne Hilfe in den Griff zu bekommen.
Ich hatte immer wieder Bauchschmerzen, so Oberbauchschmerzen. Und vor allem immer nach dem Essen. Weil in dem Moment habe ich das ehrlich gesagt nicht wirklich ernst genommen.
Bauchschmerzen, das hat ja jeder mal. Kalorin Kamsü denkt sich nichts weiter dabei und sieht zu, dass der Alltag läuft. Sie ist Krankenschwester, es gibt immer gut zu tun, keine Zeit, um krank zu sein. Aber die Bauchschmerzen verschwinden nicht.
Nach dem Essen habe ich mal sehr starke Schmerzen gehabt und habe ich oft ja Schmerzmittel eingenommen, Ibuprofen, Novalgin, Paracetamol immer wieder genommen. Und es war mit der Zeit immer schlimmer.
Dann kommt Übelkeit dazu. Richtig essen ist kaum noch möglich. Vielleicht stimmt etwas mit der Verdauung nicht. Sie versucht, ihre Nahrung umzustellen, bewusster und langsamer zu essen. Aber auch nach 3 Monaten klingen die Schmerzen nicht ab, sondern werden im Gegenteil immer stärker.
Ich habe immer wenig gegessen, sehr langsam gegessen. Ich konnte auch teilweise keine feste Nahrung mehr richtig nehmen. Und irgendwann ging nicht mehr, dass ich mir einfach so gesagt habe, okay, ich kann doch nicht jeden Tag immer wieder mit Schmerzen arbeiten. Vielleicht soll ich doch einen Arzt drauf ansprechen.
Der hört sich die Beschreibung der Symptome an und hat schnell einen Verdacht.
Der hat mir einfach so nach meinen Symptomen gesagt, ich sollte vielleicht doch einen Test machen wegen der Helicobacter. Und ja, und nachdem der Test positiv war, hat er mir einfach vorgeschlagen, dass ich sollte eine Magenspiegelung machen, um näher zu gucken, was mit meinem Magen los war.
Das Ergebnis der Magenspiegelung lässt keine Zweifel zu. Die Schmerzen werden von einem Magengeschwür verursacht. Kalorien Kamsü fällt aus allen Wolken.
In dem Moment konnte ich mir nicht glauben, dass es war etwas Schlimmes oder so. Ich hatte wirklich in dem Moment keinen Verdacht.
Glücklicherweise lässt sich ihr Magengeschwür gut behandeln. 10 Tage Antibiotikatherapie und Magensäurehämmer bewirken Erstaunliches.
Ich hatte schon während der Therapie gemerkt, dass es mir schon besser ging, irgendwie, dass ich wieder etwa normal essen konnte.
Inzwischen sind die Beschwerden komplett verschwunden, das Magengeschwür auch. Andauernde Magenschmerzen nimmt die Krankenschwester in Zukunft aber nicht mehr auf die leichte Schulter.
Wenn ich schon mal Beschwerden habe und die immer mit der Zeit zunehmen wird, vielleicht sollte man doch einen Arzt aufsuchen und sich nicht irgendwie selbst therapiert. Egal, ob wenn man im Krankenhaus arbeitet, egal was man vom Beruf ist, vielleicht bevor man irgendwelche Medikation nimmt, vielleicht sollte man erstmal die Diagnostik machen.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Herr Schulz, typischer Fall, haben Sie im Prinzip vorab schon so eingeordnet?
Ich denke, da ist alles richtig gelaufen. Und auch was ich initial gesagt habe, dass diese kalkulierte Therapie ohne weiterführende Diagnostik eingeleitet wird, das ist ja aus verschiedenen Gründen auch Standard und auch sollte man, glaube ich, nicht zwingenderweise ändern. Also, dass der Hausarzt erstmal behandelt und nur beim Ausbleiben einer Besserung weitere Diagnostik macht, ist, glaube ich, ein sehr probater Vorgang.
Mhm. Die meisten Geschwüre lassen sich auf 2 Ursachen zurückführen. Eine Infektion mit Helicobacter-Bakterien oder die längere Einnahme entzündungshemmender Schmerzmittel. Fangen wir mal mit der bakteriellen Infektion an. Von der hat ja auch die Betroffene in der Reportage berichtet. Was sind das für Bakterien?
Also Helicobacter pylori ist ein sehr spannendes Bakterium. Das wurde 1983 erstmals beschrieben von 2 Australiern, einem Pathologen, einem Mikrobiologen. Und die haben dafür auch den Nobelpreis im Verlauf bekommen, weil sie damit einen großen Einfluss auf die Therapie der Ulkuserkrankungen nehmen konnten. Und die haben das sehr elegant gemacht. Heute würde man das wahrscheinlich schon fast heroisch nennen. Sie haben einfach selber Helicobacter-Bakterien zu sich genommen und haben ihren Magen infiziert und konnten damit nachweisen, dass dieses Bakterium zur Infektion führt und damit mit dem Wegmachen die Infektion auch wieder weggeht. Das nennt man, wenn ich das kurz ausführen darf, Kochsches Postulat. Also Sie haben einen Erreger, der macht krank, und wenn Sie den Erreger wegmachen, ist die Krankheit weg, und wenn der Erreger wiederkommt, ist die Krankheit wieder da. Und diese Idee ist ja eigentlich brutal interessant, und das hat man da zum ersten Mal gezeigt. Nun ist Helicobacter nicht erst 40 Jahre alt, nur wir kennen es ja seit 40 Jahren. Es wurde ja südlich von München Ötzi gefunden in den Alpen, und der ist 5300 Jahre alt, und auch der war schon mit Helicobacter infiziert. Also man hat dort auch im Magen Helicobacter gefunden. Also ein uraltes Bakterium, mit dem man exzellent auch nachvollziehen kann, wie sich die Menschheit über den Planeten ausgebreitet hat, aber das führt wahrscheinlich zu weit weg vom Thema. Aber es ist zumindest ein Bakterium, was wir heute elegant nachweisen können und was weltweit 50% der Bevölkerung infiziert.
Wie wird es denn übertragen, wenn es so viele Menschen haben?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit oral, also von Mund zu Mund, und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von den Müttern, üblicherweise auf die Kinder. Das ist so die Annahme, die meiste wissenschaftliche Unterstützung hat zum jetzigen Zeitpunkt.
Und wie gut versteht man schon, wie genau die Bakterien tatsächlich dann zu diesen Entzündungen, zu den Geschwüren führen?
Also was wir zum heutigen Tag wissen, ist, dass jede Helicobacter pylori Besiedlung zu einer Infektion führt. Das bleibt in über 80% der Menschen unbemerkt. Also wenn Sie jetzt schauen, in der westlichen Welt, Deutschland, haben wir wahrscheinlich eine Durchseuchung von 20%. Also jeder Fünfte in Deutschland ist wahrscheinlich mit Helicobacter infiziert. Dazu läuft gerade eine große Studie vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, helicobacter-testen.de. Da kann jeder sich anmelden und kann seinen Helicobacter-Status auch an einem Zentrum wohnortnah von sich erfahren. Und letztlich ist es so, dass wir annehmen müssen, dass die Infektion nicht bei allen Leuten zu Komplikationen führt. Also wenn Sie einmal mit Helicobacter infiziert sind, ist Ihr Lebensrisiko, ein Geschwür davon zu bekommen, ungefähr 10%.
Zweite Ursache, die ich schon kurz angesprochen habe, ist die Schmerzmitteleinnahme. Was steckt dahinter? Wie kann die tatsächlich auch zu Magen- oder Darmgeschwüren führen?
Also wir wissen, dass eine Vielzahl von Menschen ja, und weil sie auch frei verkäuflich sind und somit jeder ärztlichen Kontrolle sich gewissermaßen entziehen, ja aus verschiedenen und wahrscheinlich auch häufig richtigen Gründen Schmerzmittel nehmen. Dazu zählen vor allem die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika. Das ist ein etwas sperriger Begriff, aber dahinter verbergen sich so ganz bekannte Medikamente wie Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, aber auch Aspirin. Und das sind ja Medikamente, die in sehr, sehr hohem Umfang in Deutschland oder in der westlichen Welt allgemein eingenommen werden. Und die greifen auf verschiedene Mechanismen zurück. Und einer davon ist, dass sie die Bildung von solchen gewebeprotektiven Eiweißen, also
schützenden Eiweißen, ja,
die Magenschleimhaut schützen, hemmen. Und das führt dann dazu, dass die Magenschleimhaut deutlich anfälliger ist eben für die Entstehung von Geschwüren. Und da hat man dann sich irgendwann mal in der pharmakologischen oder pharmazeutischen Industrie auf den Weg gemacht, dass man Alternativpräparate versucht hat zu entwickeln, sogenannte COX-2-selektive Hemmer, die einfach diesen Mechanismus versuchen zu umgehen. Das hat zu einer gewissen Rücknahme und Rückgang der Geschwüre geführt. Aber grundsätzlich sind diese Medikamente sehr gut erklärt, warum sie am Ende zu diesen Geschwüren führen.
Können auch zusammen auftreten, bakterielle Infektionen und Schmerzmittel.
Es potenziert sich. Ja. Es ist bei vielen Medikamenten so, dass sich potenziert, sowohl Schmerzmittel plus Helicobacter als auch Cortison plus Helicobacter. Also es gibt immer additive Effekte, die das Risiko dann nochmal multiplizieren.
Über die Ursachen sprechen wir später noch ein bisschen genauer. Mögliche Ursachen, auch den Einfluss der Psyche auf Magenprobleme. Schauen wir an dieser Stelle erstmal auf die gesundheitlichen Folgen, die so ein Geschwür haben kann, wenn es nicht oder erst sehr spät behandelt wird. Was kann dann passieren? Sie haben schon gesagt, im schlimmsten Fall kann es zu einem Durchbruch kommen.
Also die Komplikation, die wir heute im Alltag noch am häufigsten sehen, sind die Blutungen tatsächlich. Also bevor es bricht, Sie können sich vorstellen, die vier Schichten des Verdauungstraktes, des Magens, des Verfingerdarms, also in die Tiefe gedacht, desto tiefer Sie ein Geschwür haben, desto mehr ist auch Gefäßversorgung da. Und desto tiefer sich das Geschwür in die Wand gräbt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Gefäß arrodiert wird und es zu Blutungszeichen kommt. Das ist üblicherweise die erste Komplikation. Der Durchbruch ist zum Glück eine Rarität, das sehen wir im Jahr im Haus unserer Größe wahrscheinlich 1, 2, 3 Mal. Das ist eine wirklich inzwischen dankenswerterweise sehr seltene Komplikation.
Was kann man denn im Alltag beachten, um Geschwüren in Magen oder Darm vorzubeugen? Beim Thema Schmerzmittel haben Sie eben schon ein paar Hinweise gegeben. Gibt es noch was anderes, worauf man tatsächlich achten kann?
Also es wurde im vorletzten Jahr von einer großen Gruppe von Leuten aus Deutschland, Land auf, Land ab, Expertinnen und Experten, eine neue Leitlinie auch zu diesem Thema geschrieben, die sich da auch dezidiert beschäftigt hat. Zum einen natürlich auf Helicobacter als Hauptauslöser in unseren Breitengraden und zum anderen eben auf die nicht-Helicobacter-bedingten Geschwüre. Und letztlich wurde da relativ dezidiert auch aufgeschrieben, welche Patienten ein höheres Risiko haben oder welche Menschen, die ja noch gar nicht Patient sind, ein höheres Risiko haben, ein Geschwür zu entwickeln und bei wem man eben prophylaktisch zum Beispiel einen Säureblocker einsetzen sollte, um eben zu vermeiden. Es gibt immer auch Assoziationen zwischen Kaffeegenuss und Rauchen und dergleichen, aber das kann, glaube ich, nicht die sinnvolle Schlussfolgerung nach sich ziehen, dass man sagt, rauchen Sie nicht mehr, damit Sie kein Geschwür bekommen. Es gibt viele gute Gründe, nicht zu rauchen, aber das wäre wahrscheinlich das Magengeschwür, das am wenigsten relevante.
Wenn die Vorbeugung nicht funktioniert und es kommt zu einem Geschwür, erste Anlaufstelle ist dann die Hausarztpraxis?
Ich glaube, da sind wir in Deutschland ja mit diesem stufenweisen System ganz gut versorgt. Ich denke, der Hausarzt ist die Hausärztin sind nach wie vor die ersten Ansprechpartner und wahrscheinlich wird immer in ganz überwiegendem Maße empirisch therapiert mit einem Säureblocker. Und nur bei den Patienten, wo die Befunde persistieren, wird man eine weitere Diagnostik, das ist in dem Fall die Endoskopie, empfehlen. Letztlich wäre es natürlich aus der Perspektive eines Gastroenterologen, also eines Arztes, der sich vornehmlich ausnahmslos mit Organen des Verdauungstraktes beschäftigt, wäre die Endoskopie wahrscheinlich sinnvoll, um auch die nicht schlimmen Geschwüre zu kennen. Aber das gibt, glaube ich, das System nicht her und das wäre auch für den Patienten oft eine Übertherapie oder Überdiagnostik.
Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Diagnostik. Also wenn keine Endoskopie gemacht wird, wie wird es dann möglichst sicher abgeklärt? Okay, hat man es mit einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür zu tun?
Faktisch gar nicht, weil Sie können ein Geschwür nur endoskopisch sichern. Sie können natürlich bei der Perforation irgendwann mal ein Bild machen und sehen Sie, dass Sie freie Luft im Bauch haben. Aber Sie können Geschwüre üblicherweise nicht in irgendwelchen Bildgebungen, Röntgen, CT, MRT sicher sehen. Also wenn Sie eine sichere Abklärung haben, dann ist die Magenspiegelung, und da ist über der Zwölffingerdarm Teil der Untersuchung, die einzige Option, das Geschwür auch zu finden.
Mhm. Therapie haben Sie auch schon ganz kurz angesprochen. Nach der Diagnose kommt die Behandlung. Wie wird denn behandelt, wenn zum Beispiel eine Infektion mit Helicobacter nachgewiesen wurde?
Also bei Helicobacter stehen wir in der guten Situation momentan, dass wir mit Antibiotika, mit festen Antibiotikaregimen in der Summe nahezu 100% der Infektionen behandelt bekommen. Das ist für die Patienten oft eine nicht ganz unbelastende Zeit, weil wir aktuell eine 10-Tages-Therapie empfehlen mit einer Vierfachkombination. Bismut ist da drin, Metronidazol, Tetracyclin und ein Säurehemmer, also 4 Medikamente über 10 Tage. Das sind 140 Tabletten an den 10 Tagen. Das ist für die Patienten schon eine ziemliche Belastung, aber man ist damit in der ersten Runde mit über 90% schon erfolgreich. Und wenn es nicht klappt, gibt es für die zweite Runde andere Medikamente und so weiter. Und am Ende schaffen sie nahezu 100% zu eradizieren. Aber das ist eine Antibiotikatherapie, begleitet von einer säurehemmenden Therapie, weil wir wissen, dass die Antibiotika besser wirken, wenn die Säure im Magen reduziert wird. Das heißt, der pH-Wert geht nach oben.
Welche Nebenwirkungen können Patientinnen und Patienten haben während so einer Antibiotikatherapie?
Es hängt auch da wieder ein bisschen ab von dem Regime, was ausgewählt wird. Wir haben momentan eine, diese genannte Vierfachempfehlung in Deutschland. Da sind die Hauptnebenwirkungen tatsächlich. Es gibt mal Menschen, die haben eine verfärbte Zunge, es gibt verfärbten Stuhl, es gibt aber auch Durchfälle, weil Antibiotika natürlich nicht selektiv nur auf das eine Pathogen, auf das eine Bakterium wirken, sondern immer auch als Flurschaden im Verdauungstrakt das sogenannte Mikrobiom mit angreifen. Also es gibt auch Patienten, die von der Therapie durchaus Durchfälle bekommen, weil andere Bakterien auch Schaden nehmen.
Was ist mit Geschwüren, die durch Schmerzmittel ausgelöst werden? Sie haben eben schon gesagt, auch bei der bakteriellen Infektion wird auch ein Säurehemmer eingesetzt.
Genau, bei den schmerzmittelinduzierten oder ausgelösten Geschwüren ist tatsächlich so, dass die Haupttherapie das Absetzen des auslösenden Medikamentes, des Schmerzmittels ist und das zweite die Säureblockade, um eben die Reparaturmechanismen des Magens, denen es zu erleichtern, die Schleimhaut wieder zum Abheilen zu bringen. Das ist eine Standardtherapie, meistens über 4 Wochen würde man die doppelte Standarddosierung geben und kriegt damit den Patienten in ganz, ganz, ganz überwiegender Zahl wieder gesund.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Also wie gut sind die Heilungschancen auch bei diesem durch Schmerzmittelgebrauch ausgelösten Geschwür?
Die sind extrem gut auch. Und letztlich ist nur vielleicht wichtig, einmal zu erwähnen, wenn Sie ein Geschwür im Magen haben, wir müssen das ein bisschen differenzieren zwischen Magen und Zwölffingerdarm, wenn Sie es im Magen haben, ist aktuell in der westlichen Welt noch empfohlen, auch eine endoskopische Kontrolle zu machen, ob es wirklich abheilt. Weil es gibt seltenst, sehr selten, und wir wissen auch gar nicht genau, ob diese zweite Kontrolle wirklich sinnvoll ist, weil wir keine guten Daten darüber haben. Aber es gibt zumindest mal die Empfehlung, beim Magengeschwür auch nochmal nachzuendoskopieren, um zu schauen, ob es weg und ob es abgeheilt ist. Im Zwölffingerdarm muss man das nicht, da gibt es keine Entartungstendenz gewissermaßen. Im Magen kann es mal sein, dass gewissermaßen wie ein Mimikry das Magengeschwür ein frühes Magenkarzinom verstecken könnte. Das ist sehr selten, aber deswegen sollte man da einmal noch nachendoskopieren, um zu schauen, ob die Therapie erfolgreich war.
Mhm. In ganz seltenen Fällen muss operiert werden. Wann ist das der Fall?
Das sind tatsächlich nur die perforierten Ulzere. Also der Chirurg ist tatsächlich bei aller Wertschätzung fürs Fachgebiet nahezu raus aus der Therapie des Magen- und Fingerdarmgeschwürs. Als ich noch studiert habe, war es so, dass in unseren Lehrbüchern große Operationstechniken erklärt worden sind, die sogenannte Billroth 1, Billroth 2 Resektion. Das sind so ganz alte und sehr deutsch geprägte Operationen, mit denen man früher die Geschwüre rausgeschnitten hat. Das muss man zum Glück alles nicht mehr machen. Es gab Zeiten, da hat man den Vagusnerven durchtrennt am Magen mit der Annahme, dass man durch die Hemmung der Säuresekretion auch was Gutes beiträgt. Aber seitdem man so viel mehr weiß über die Auslöser der Ulkuserkrankung, hat man tatsächlich den Chirurgen nicht mehr so oft am Bett.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben einen ersten Hörer, der angerufen hat, Herr Philippi aus Leverkusen. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Ihre Frage bitte.
Also ich habe seit einigen Jahren ein Stent, also ein Gefäß, was die Herzarterie offen hält. Und um das Blut flüssig zu halten, muss ich dauerhaft Aspirin nehmen als Blutverdünner. Das wiederum hat bei mir eben Magen-Darm-Blutungen verursacht. Und um die in den Griff zu bekommen, nehme ich dann seit einigen Jahren einen Magensäurehemmer, Pantoprazol. Der hat aber auch wiederum Nebenwirkungen. Und von daher nehme ich, habe ich jetzt sozusagen die Nebenwirkungen von Aspirin gegen die Nebenwirkungen von Pantoprazol getauscht. Und die Frage ist, ob es da sozusagen eine dauerhafte Lösung ohne Nebenwirkungen gibt.
Vielen Dank. Die Frage gebe ich direkt weiter an Christian Schulz.
Ja, guten Morgen, Herr Philippi. Letztlich ist es so, ganz salopp gesagt, als jemand, der sich mit den Verdauungsorganen vornehmlich beschäftigt, würden wir immer sagen, Herz führt. Also sprich, bevor man an der Herzmedikation irgendwas ändert, bräuchten Sie schon sehr harte Gründe und vor allem müssen Sie mit dem Kardiologen Rücksprache halten. Letztlich, also Aspirin abzusetzen, ist aus meiner Sicht überhaupt keine Option. Mit all der Vorsicht, die man natürlich bei solchen Gesprächen über Krankheiten, ohne alle Befunde zu kennen, einfließen lassen muss. Aber wenn Sie Pantozol oder Pantoprazol Nebenwirkungen beschreiben, dann wäre A die Frage, welche Sie damit meinen, zum einen. Und zum zweiten, es gibt ja aus der Wirkstoffgruppe alternative Säureblocker. Also die Gruppe der Protonenpumpenhemmer, so nennt die sich, besteht ja aus deutlich mehr Medikamenten. Also wenn Sie mit Pantoprazol nicht ganz gut klarkommen, gibt es Esomeprazol, Lansoprazol, Rabeprazol, also ein ganz andere breites Spektrum. Und das wäre insofern die Frage, sind Ihre Nebenwirkungen, die Sie beschreiben, wirklich von Pantoprazol? Welche sind es? Und wenn Sie tatsächlich darauf zurückzuführen wären, würde man eher eine Rotation auf einen anderen aus der gleichen Wirkstoffgruppe nehmen.
Also ich muss dazu sagen, ich habe aktuell noch keine für mich signifikanten Nebenwirkungen, aber es wird halt auch in der Literatur, Dr. Google, wird eben auch von einer dauerhaften, und ich rede nur hier von einer dauerhaften, also lebenslangen Einnahme von Pantoprazol abgeraten. Osteoporose wird da als Nebenwirkung genannt und andere Sachen.
Herr Schulz, ja.
Ja, das ist ein Thema, was tatsächlich Land auf, Land ab auch schon bis in die Popularpresse Eingang gefunden hat. Und wir haben natürlich seit ungefähr 1989 haben wir die Säureblocker auf dem Markt. Also der erste Säureblocker, der mal entwickelt worden ist, Omeprazol, kam 1989 in den täglichen Gebrauch. Und insofern haben wir jetzt einen gewissen 40 Jahre ungefähr Überblick über die potenziellen Nebenwirkungen. Was wir aus großen Kohortenstudien wissen, das bedeutet, sie nehmen große Register von Patienten, die Medikamente nehmen und schauen am Ende mal, was an Komplikationen potenziell auftritt, haben aber keinerlei Kausalitätsbeweis. Sie können also nie sagen, ob das, was sie da beobachten, tatsächlich auf das Medikament zurückzuführen ist. Und was wir in diesen Studien sehen, ist tatsächlich, dass die Gruppe derer, die lange Protonpumpenhemmer nimmt, ein etwas erhöhtes Risiko zu haben scheint für Osteoporose und auch für andere, sagen wir, Magnesiumstoffwechselstörung und dergleichen. Und was wir sehen, dass sie ein erhöhtes Risiko haben für gewisse Darminfektionen. Weil natürlich können Sie sich vorstellen, der Magen ist in der Evolution mal sauer gestaltet worden. Letztlich daher, weil das die erste Barriere ist für alles, was sie runterschlucken, was man quasi abtöten muss. Also Sporen, Bakterien werden durch die Säure in der Evolution abgetötet. Wahrscheinlich kann man in der heutigen Zeit ganz gut ohne Säure im großen Maße leben, weil wir unser Essen ja nicht mehr direkt vom Knochen nagen, sondern üblicherweise kochen oder irgendwie anders herstellen. Das heißt, wahrscheinlich ist dieses evolutionäre Überbleibsel, was der Mensch und einige andere Säugetiere haben, nämlich einen sauren Magen, heute nicht mehr relevant. Dennoch ist es so, einige wenige Sporen von Bakterien können eben diese Passage überleben und deswegen sehen wir das Risiko. Was aber diese Studien, auf die ich gerade abhebe, so etwas besonders macht, ist letztlich, dass wir annehmen müssen, Wenn Sie Gruppen vergleichen von Menschen, die diese Medikamente nehmen, mit Menschen, die sie nicht nehmen, müssen Sie aber ja davon ausgehen, dass die Leute, die sie nehmen, von vornherein auch schon kränker sind. Sonst würden sie die ja nicht nehmen. Das heißt, Sie kriegen am Ende andere Ergebnisse, aber haben eigentlich keine gute, saubere Studie, die wirklich darauf zurückführt, ob das Risiko hoch ist. Zusammengefasst, die aktuellen Leitlinien national, international empfehlen eine Therapie dann, wenn sie indiziert ist, dauerhaft und wenn sie nicht indiziert ist, aber auch abzusetzen. Und das Hauptproblem ist aus meiner Sicht eher, dass viel zu wenig Patienten ihre Therapie wieder absetzen, wenn sie sie nicht mehr brauchen.
Herr Philippi, vielen Dank für Ihren Anruf nach Leverkusen. Ich weite die Frage noch mal ein Stück weit. Lässt sich denn für alle Patientinnen und Patienten letztendlich die richtige, eine gut verträgliche Kombination aus Säureblocker und Schmerzmitteln finden, gerade bei Menschen, die eben auch dauerhaft auf Schmerzmittel angewiesen sind?
Und in Bezug auf den Anruf soeben muss man, glaube ich, doch differenzieren zwischen Schmerzmittel aus Gründen von Schmerzen und Schmerzmittel. Formal ist ja Aspirin ein Schmerzmittel, aber in der Indikation von Herrn Philippi also eben
Blutverdünner, ja.
Wird es ja an, wie auch bei vielen Patienten nach Schlaganfall und anderen Erkrankungen, primär mal mit der niedrigen Dosierung, die gar nicht schmerzrelevant ist, sondern eben tatsächlich um die Thrombozyten, die Blutplättchen zu hemmen. Und letztlich gibt es für die zweitgenannte Gruppe, also Menschen mit Schlaganfall oder Herzinfarkten, keine sinnvolle Alternative, die jetzt mal das Risiko reduzieren würde. Aber es gibt für die Schmerzmittel, also Leute, die es wirklich aus Gründen ihrer rheumatologischen Erkrankung oder anderer Schmerzsymptome nehmen, gibt es sicherlich Alternativen, die man dann jeweils testen muss. Aber in der Kombination mit einem Säureblocker kann man auch der ganz großen Mehrheit von Patienten ein beschwerdefreies Leben und ein risikoarmes Leben, zum einen in Bezug auf die Schmerzen und zum anderen in Bezug auf Magen- und Verfingerdarmgeschwüre. Mhm. Bieten.
In dem Themenbereich hat uns auch eine Hörerin geschrieben. Sie hatte eine Helicobacter-Infektion gehabt, hat ASS 100 eingenommen. Dadurch haben sich die Schmerzen immer weiterentwickelt und das Bakterium wurde gefunden. Und dann sollte sie ASS 100 absetzen. Jetzt fragt sie, gibt es eine andere Möglichkeit zur Behandlung, weil sie eben keine erneute Entzündung durch dieses Medikament riskieren will.
Da ist natürlich immer zuerst die Frage, was die Indikation fürs Aspirin 100 war. Wir haben ja, wenn man das mal auch auswertet, epidemiologisch in Deutschland, in der westlichen Welt, in Westeuropa, eine sehr große Zahl von Patienten, die Aspirin 100 einnehmen. Und man muss annehmen, dass bei einem großen Anteil dieser Patienten nicht klar ist, warum sie es eigentlich nehmen. Es gibt ganz harte Indikationen, ein stattgehabter Schlaganfall, ein stattgehabter Herzinfarkt und dergleichen, wo es zweifelsohne eine zwingende Indikation gibt, Aspirin 100 zu nehmen. Es gibt aber auch eine nicht unwesentliche Gruppe von Patienten, die es gut gemeint von ihren Hausärztinnen aufgeschrieben bekommen im Sinne einer Prophylaxe. Und da ist oft die Indikation nicht klar. Und wenn man letztlich weiß, dass Aspirin eine alternativlose Therapie ist, dann kann man durchaus das Medikament weiternehmen. Es gibt aus dem letzten Jahr eine ganz interessante große Studie, die heißt HEAT-Studie. Muss man nicht im Detail kennen, aber die hat untersucht, ob alle Patienten, die mit einer Aspirintherapie starten, ob man denen nicht vorher den Helicobacter-Status testet, um zu schauen, ob man langfristig Komplikationen vermeidet. Und da konnte man sehen, dass es offensichtlich zumindest im kurzfristigen Verlauf ganz gute Effekte hat, dass diese Patienten weniger Komplikationen kriegen, wenn sie vorher den zweiten Risikofaktor Helicobacter ausschließen.
Ein Hörer fragt, können Geschwüre auch von selbst wieder abheilen?
Sehr, sehr wahrscheinlich ja. Und das sind genau die Patienten, die wir auch nie kennen und denen wir nie die Diagnose Geschwür geben. Also das heißt, es gibt wahrscheinlich eine große Gruppe von Patienten, die haben Bauchweh und therapieren selbst mit all den Hausmitteln, die man so finden kann oder die man traditionell über die Generation vermittelt bekommen hat. Und die werden aber nie die Diagnose eines Geschwürs kriegen und wahrscheinlich heilt es ab. Also ja, man muss das bejahen heißt das Wort. Aber es ist letztlich so, dass diese Patienten natürlich in keiner Statistik auftauchen.
Mhm. Derselbe Hörer, er macht sich jetzt Sorgen, tatsächlich zum Hausarzt oder doch direkt zum Spezialisten, wenn man wirklich einen dringenden Verdacht hat, dass es ein Magengeschwür sein könnte.
Also ich glaube, der Hausarzt ist der beste Eingang ins Gesundheitssystem. Und ganz kurz, es ist Deutschland ein Problem, weil die Vergütung bei den niedrigsten Kollegen für die gesetzlich Versicherten für die Magenspiegelung deutlich schlechter ist als für die Darmspiegelung. Ist es ein realitätsnahes Problem, einen Termin zur Magenspiegelung zu bekommen? Insofern bitte immer den Weg über den Hausarzt versuchen, der dann über seine Netzwerke sicherlich eine Lösung finden wird.
Und bevor es gleich weiter um Ihre Fragen geht, schauen wir an dieser Stelle erst noch einmal genauer auf den Zusammenhang zwischen Psyche und Magenproblemen. Magengeschwüren im Speziellen auch, der wurde nämlich früher postuliert und betont. Doch welche Rolle spielen Stress und psychische Belastung tatsächlich dabei? Wie gut ist die wissenschaftliche Datenlage? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Andreas Stengel gesprochen, Internist und ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Stuttgart. Herr Stengel, die Verbindung von Magen und Psyche, die ist ja schon in unserer Sprache stark verankert, zum Beispiel in dem Ausdruck, etwas ist mir auf den Magen geschlagen. Wenn wir da mal grundsätzlich anfangen, welchen Einfluss hat denn die Psyche auf den Magen-Darm-Trakt und wie kommt dieser Einfluss zustande?
Ja, also in der Tat ist es ein durchaus großer Einfluss. Magen-Darm-Trakt und Gehirn sind eng miteinander verbunden. Und zwar über die Darm-Gehirn-Achse oder das geht auch in die andere Richtung, Gehirn-Darm-Achse. Diese beiden Organe sind in engem, letztendlich ständigem Austausch. Und wir haben auch ganz viele Nervenzellen im Magen-Darm-Trakt. Letztendlich haben wir unser zweitgrößtes Gehirn im Magen-Darm-Bereich. Wir sprechen auch vom Big Brain im Kopf und vom Little Brain im Magen. Und diese beiden kommunizieren die ganze Zeit über Nervale und auch über den Blutstrom, Bahnen miteinander. Und vor diesem Hintergrund ist es erstmal gut verständlich, dass sich auch psychische Symptome oder gar psychische Erkrankungen dann in Magen-Darm-Symptome niederschlagen können. Und gemäß dieser Darm-Gehirn-Darm-Achse geht es in beide Richtungen. Das Risiko, zum Beispiel an einer psychischen Erkrankung oder zumindest psychische Symptomatik zu entwickeln, ist erhöht, wenn ich eine Magen-Darm-Erkrankung habe. Und umgekehrt haben Menschen mit einer psychischen Erkrankung ein erhöhtes Risiko, auch eine Magen-Darm-Erkrankung zu entwickeln.
Schauen wir mal speziell auf das Thema Magengeschwüre. Bis in die 1950er, 60er, 70er Jahre, also bis weit ins letzte Jahrhundert hinein, da galten Magengeschwüre als eine stark psychisch bedingte Erkrankung. Es gab sogar den Ausdruck Ulkus Persönlichkeit. Wer galt denn damals als typische Magengeschwür-Risikogruppe?
Es gab damals die sogenannten Holy Seven, so ist es damals benannt worden, von Erkrankungen, die man sich letztendlich über eine reine Psychogenese erklärt hat. Das waren sogenannte Psychosomatosen. Und unter diesen sieben, da war das Magengeschwür auch dabei. Und man stellte sich das damals vor, dass es eben bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gibt. Und zwar in einer sehr starren Art und Weise, die dann letztendlich zu einer entsprechenden Erkrankung wie dem Magengeschwür geführt haben. Heute wissen wir, dass das letztendlich viel, viel, viel zu stark vereinfacht war. Und an der Stelle ist sicherlich die Psychosomatik auch deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Man hat dann Jahre später, und deswegen ist dieses Modell völlig überholt oder in der Rückschau muss man auch sagen falsch, hat dann mit der Entdeckung eines Bakteriums, Helicobacter pylori, einen Erreger, den man davor, Sie haben die 50er Jahre genannt, noch nicht kannte. Und mit der Entdeckung von Helicobacter pylori hatte man dann ein Erklärungsmodell und dann folgte auch eine entsprechende Behandlungsoption dafür, dass man entsprechend die allermeisten dieser Ulkus-Erkrankten auch entsprechend behandeln konnte.
Welche Rolle spielt denn der Blick auf die Psyche, auf psychische Belastung, psychischen Stress bei der Entstehung von Magengeschwüren dann heute noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Nämlich, also am Anfang hat man durchaus die reine Psychogenese überbetont und das auf eine verkürzte Formel gebracht, die in der Rückschau nicht zu halten war, die falsch ist. Und dann ist das umgeschwenkt und man hat es rein auf eine Organopathogenese mittels Bakterienerreger gebracht. Letztendlich muss man aber sagen, es gibt durchaus Konditionen, wo das ein Wechselspiel aus körperlichen Agenzien, hier in dem Fall dem Erreger, und psychosozialen Belastungsfaktoren eine Rolle spielt. Wir wissen zum Beispiel von Patientinnen und Patienten, die das Helicobacter-Bakterium tragen und nicht erkranken. Und genauso gibt es die Ulkus-Pathogenese, Ulkus-Krankheitsentstehung auch ohne das Bakterium. Insofern ist es keine, sagen wir, 1:1 Korrelation und keine 1:1 Krankheitsentstehung, sondern sehr wahrscheinlich, und das finden wir bei vielen Erkrankungen, können wir das biopsychosoziale Krankheitsmodell zu Rate ziehen, was entsprechend biologische Faktoren, aber auch psychosoziale Faktoren mit in das Modell einbezieht und dann entsprechend zu einer Erkrankung führen kann.
Ist es methodisch nicht schwierig, den Zusammenhang von Psyche und Magen tatsächlich in Daten zu fassen, weil Stress ja auch zu Verhaltensweisen führen kann, zum Beispiel Alkoholkonsum, veränderte Ernährungs- und Bewegungsmuster, die ihrerseits wieder auf den Magen schlagen können? Also viele Ursachen, die sich gegenseitig beeinflussen und das über einen langen Zeitraum?
Ja, völlig richtig. Ja. Und das ist aber genau das, was das Modell versucht abzubilden. Biopsychosozial heißt nicht ein Biofaktor, ein Psycho und ein sozialer Faktor, sondern das sind erstmal die Überschriften für auch von Ihnen ja eben angesprochene Bereiche. Und letztendlich in der Studie als Einzelfaktor ist es sehr schwer herauszufinden. Biopsychosoziale Aspekte untersuchen wir sehr häufig in naturalistischen Studien und dann letztendlich die den Einfluss verschiedener Faktoren und auch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren sich gemeinsam anschauen.
Wie sieht denn konkret oder könnte konkret aussehen die psychologische Betreuung bei Betroffenen mit Magengeschwür? Also in welcher Weise wird die Psyche bei denen schon mitbehandelt?
Also zum einen geht es sicher erstmal darum zu schauen, also ist diese Diagnose, ist die entsprechend gesichert, weil es durchaus Erkrankungsbilder gibt, die eine ganz ähnliche Symptomatik hervorrufen. Und es gibt auch Konditionen, wo es nach entsprechender Behandlung einer Ulkuserkrankung dann nicht zu einer entsprechenden Beschwerdeverbesserung kommt, sondern im Verlauf entweder Beschwerden bestehen bleiben oder Beschwerden neu entstehen, die wir dann aber körperlich nicht mehr gut erklären können. Also wenn das Ulkus nicht mehr nachweisbar ist, die Beschwerden aber fortbestehen, dann muss man differentialdiagnostisch auch an andere Erkrankungen denken. Eine Erkrankung, die wir häufig sehen und die mit verschiedenen Oberbauchbeschwerden einhergehen kann, ist die sogenannte funktionelle Dyspepsie, das Reizmagensyndrom. Und auch dieses wiederum ist über das biopsychosoziale Modell erklärbar. Und unser Job ist dann letztendlich zu schauen, ja, welche Faktoren spielen denn erstmal auf der Verursachungsseite biopsychosozial eine Rolle, um diese dann auch möglichst in der psychosomatischen Therapie zu adressieren.
Das wäre dann zum Beispiel eine Verhaltenstherapie oder?
Also letztendlich wäre die Therapie in der Tat auch sehr wahrscheinlich eine multifaktorielle. Multifaktoriell, das kann am Lebensstil ansetzen. Also wenn es gesundheitsschädigende Verhaltensweisen gibt, dann würde man da ansetzen. Das Thema Entspannungsverfahren, hier ist zum Beispiel das autogene Training zu nennen, kann unterstützend bei verschiedenen Erkrankungen eine günstige Rolle spielen. Das Thema medikamentöse Therapie ist gar nicht ausgeschlossen. Also psychosomatische Therapie schließt eine symptomorientierte Medikation nicht aus, ganz im Gegenteil. Und Sie haben das Thema Psychotherapie angesprochen. Das ist durchaus etwas, natürlich schwereren Verlaufsformen vorbehalten oder wenn es zum Beispiel auch zu einer komorbiden, also begleitenden psychischen Erkrankung gekommen ist, dann sollten wir wirklich auch an unterstützende Psychotherapie denken. Und hier spielen Themen eine Rolle wie Krankheitsbewältigung, was kann ich trotz meiner Erkrankung noch tun, Ressourcenaktivierung. Also das vielleicht mal so ein paar Überschriften, was in der Psychotherapie drin sein könnte.
Psycho- und Magenprobleme, darüber habe ich mit dem Internisten und Psychosomatiker Andreas Stengel vom Klinikum Stuttgart gesprochen. Herr Schulz, Sie haben mitgehört, wie bewerten Sie denn den Zusammenhang zwischen psychischen Problemen, Stress und Magengeschwüren?
Also grundsätzlich sind wir im Alter damit konfrontiert und wissen auch, dass es zumindest empirisch diesen Zusammenhang zu geben scheint. Nun ist es so, bevor man nach diesem exzellenten Interview mit Herrn Stengel, glaube ich, sich kapriziert darauf, dass man diese Diagnose stellt, muss man eben aber die Hauptauslöser auch ausgeschlossen haben. Das heißt, ich gucke natürlich jetzt durch eine sehr somatische Brille, die ein bisschen auch von meinem Alltagstun getrieben ist. Letztlich ist es so, wenn wir Patienten haben mit Magengeschwüren und zwar Fingerdarmgeschwüren, können wir nicht ab Front sagen, der Mensch hat schon Stress, das wird schon die Ursache sein, wir können nur alles andere ausschließen, müssen dann eine probate Therapie für eben dieses Geschwür, je nach gefunden oder nicht gefundenem Auslöser beginnen und können uns dann im zweiten Schritt, da bin ich komplett bei Herrn Professor Stengel, mit der Frage eventuell anderer Einflussfaktoren beschäftigen.
Mhm. Wir hatten eben im Interview auch das Thema Datenlage angesprochen. Wie schwierig ist es da tatsächlich dann aus so einem möglichen Ursachenkomplex, wo sich auch die einzelnen Ursachen gegenseitig wiederum beeinflussen können, da tatsächlich dann eindeutige Befunde zu ziehen?
Ja, generell, und das fand ich ganz interessant, tatsächlich auch nochmal für mich zum rekapitulieren. Es ist ja historisch oft in der Medizin so, dass wir lange an Modellen festhalten, bis wir bessere Evidenz haben, um ein Modell auch zu verwerfen. Und letztlich ist es so, auch was wir heute im Allgemeinen als funktionelle Erkrankung des Magen-Darm-Trakts bezeichnen, das ist der Reizmagen, also die funktionelle Dyspepsie oder auch der Reizdarm, das Kolonirritable, sind natürlich erstmal aus meiner Sicht Begrifflichkeiten, die sich etabliert haben, in Mangel an Wissen, woher es eigentlich kommt. Also das heißt, wir müssen ja auch uns hinterfragen, wenn wir sagen, es ist eine funktionelle Erkrankung, für die wir keine somatische Entsprechung zum jetzigen Zeitpunkt kennen, ob das automatischerweise darauf zurückzuführen ist, dass die Psyche dann schon schuld sein wird oder ob es einfach nur noch andere Ursachen gibt, die wir noch gar nicht, weil unsere Auflösung des Mikroskops gewissermaßen nicht gut genug ist, noch gar nicht kennen können. Und insofern glaube ich, dass wir tatsächlich den Zusammenhang zur Kenntnis nehmen müssen, aber auch weiter forschen müssen, um weitere zum Beispiel Mikrobiom oder andere Faktoren zu identifizieren, die ihren Einfluss auch auf die Entstehung solcher Erkrankungen haben könnten.
Wie sieht denn die Forschungslandschaft aktuell aus, bezogen auf Magen- und Zwölffinger-Darm-Geschwüre? Also wie viele Studien laufen da tatsächlich? Was sind da sozusagen noch die heißen Gebiete, wo geforscht wird?
Also tatsächlich ist die Prävention ein ganz großes Thema und auch die Früherkennung. Weil letztlich sind ja die Geschwüre aus meiner Perspektive auch oft ein Warnzeichen dafür, dass sich auch größere Komplikationen noch einstellen könnten. Und zum Beispiel muss man im Magen, wenn man über Helicobacter redet, auch immer über das Magenkarzinom als Risiko, also den Magenkrebs, auch im Hinterkopf behalten. Und was wir momentan versuchen in großen Arbeitsgruppen, in verschiedenen Forschungskonsortien, sowohl europäisch als auch national, ist tatsächlich zu identifizieren, wie viele Patienten sind infiziert, wie viele Patienten können wir zum Beispiel durch eine Testung kosteneffizient vor weiteren Folgeerkrankungen, und dazu zählen eben auch die Geschwüre-Perspektive, schützen. Und letztlich geht das Gleiche auch, welche Patienten, ältere Patienten, die aus anderen Gründen zum Beispiel Aspirin oder Schmerzmittel brauchen, wie kann man die denn perspektivisch schon so früh protektiv behandeln, präventiv, damit nicht die Komplikationen im zweiten Schritt entstehen.
Es gibt den Begriff Stress-Ulkus, dahinter stecken aber schwere körperliche Belastungen, zum Beispiel durch eine intensivmedizinische Behandlung. Das hat nichts mit dem psychischen Stress zu tun, den wir jetzt besprochen haben.
Genau, dafür haben wir tatsächlich wichtig und dafür haben wir eine hohe Evidenz, also eine gute wissenschaftliche Datenlage, dass Patienten auf Intensivstationen, die länger als eine Woche dort behandelt werden, Patienten mit schweren Traumata, Verbrennung und dergleichen, eine Prophylaxe bekommen, um eben nicht auf dieser Intensivstation unter dieser Ausnahmesituation für den Körper Geschwüre des Magens und des Fingerdarms zu entwickeln. Das macht man üblicherweise mit einer Säureblockade dann halt intravenös bei diesen Patienten. Und die Erklärung dafür ist aber weder der psychische Stress noch eine Infektion noch Schmerzmittel. Da geht es darum, dass in dieser Situation meistens angenommen wird, dass die Durchblutung des ganzen Bauchraumes, also das gibt so ein Gefäßgeflecht, was weniger durchblutet wird und dass durch diese Minderdurchblutung auch eine Ulkusentstehung, eine Geschwürentstehung begünstigt wird.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Inzwischen hat Frau Thiele aus Merseburg angerufen. Hallo Frau Thiele.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo,
guten Tag. Bei Ihnen geht es um Helicobacter-Infektion.
Genau. Ich hatte 2018 eine Helicobacter pylorus-Infektion. Die ist behandelt worden mit dem Protonpumpeninhibitor Vandoprazol. Alles gut. 2020, zwei Jahre später, kam es bei mir zu einem Magendurchbruch. Perforiertes Ulcus ventriculi ad pylorum mit diffuser Peritonitis. Musste in der Nacht operiert werden mit einer Z-Naht, mit Laparoskopie. Wunderbar alles. Wurde dann weiterhin, glaube 14 Tare weiterhin behandelt mit Vandoprazol, dem Protonpumpeninhibitor, Amoxicillin und Clarithromycin. Alles gut. Zwei Jahre später, 22, eine Gastroskopie gemacht worden. Es wurde eine Stenose festgestellt im Bulbusausgang. Und da hat der Gastroenterologe entschieden, dass eine Dilatation gemacht werden musste. Nach 14 Tagen war ich im Krankenhaus und es hat sich alles zurückgebildet, war nicht mehr notwendig, die Stenose, Dilatation. Meine Frage wäre, gibt es sowas wie eine Spontanheilung? Ich habe dafür keine Erklärung gehabt. Und meine zweite Frage wäre, das war 22, 23 habe ich dann nochmal eine Gastroskopie machen lassen. Alles gut. Und es wurde aber vom Gastroenterologen empfohlen, weiterhin den Protonpumpeninhibitor, das Pantoprazol, zu nehmen. Und ich habe aber keinerlei Beschwerden. Und meine Frage an den Dr. Schulz wäre, wäre es für mich denn notwendig, dieses Pantoprazol weiterhin zu nehmen? Ich hatte damals diese gesamten Leitlinien gelesen, weil meine Schmerzen waren unerträglich. Und es gibt ja für jedes Medikament immer Nebenwirkungen. Und ich habe jetzt aus Eigentherapie das einfach abgesetzt. Und meine Frage ist, es gibt ja immer neue Erkenntnisse dafür in den Leitlinien. Die habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Ist es denn notwendig, dass ich bei so einer Anamnese weiterhin dieses Pantoprazol einnehme?
Frau Thiele, ganz herzlichen Dank. Die beiden Fragen haben wir notiert. Herr Schulz, vielleicht erst nochmal die Bitte, weil Frau Thiele auch sehr tief drin ist in den medizinischen Fachbegriffen. Vielleicht können Sie den Krankheitsverlauf nochmal ganz kurz skizzieren.
Genau, also vielen Dank, Frau Thiele, für den Anruf und für die doch ganz eindrucksvoll und sehr typische, leider auch Geschichte, die Sie geschildert haben. Letztlich muss man natürlich aus dem, was ich jetzt aus Ihrem Erzählung entnommen habe, sich fragen, ob 2018 wirklich alles richtig gelaufen ist, nämlich der Nachweis eines Geschwüres und eines Bakteriums und dann, so wie Sie es geschildert haben, nur die Behandlung mit einem Säureblocker. Das ist ganz interessant tatsächlich, das kann man vielleicht kurz einfließen lassen. Wenn Sie bei einem Helicobacter-infizierten Menschen einen Säureblocker nehmen, dann drängen Sie das Bakterium formal zurück, aber Sie entfernen es nicht, Sie eradizieren es nicht. Und dann haben Sie die schwere Komplikation gehabt, nämlich das durchgebrochene Ulkus 2020, was dann eben durch eine Bauchspiegelung übernäht worden ist. Das ist alles exzellent gelaufen, wie ich das in Ihren Ausführungen entnommen habe. Aber wahrscheinlich hätte man Ihnen diese zweite Komplikation ersparen können, wenn man 2018 den Helicobacter schon effizient beseitigt hätte. Das ist ein typischer Verlauf für eine gute Diagnostik, aber vielleicht eine sich nicht perfekt angeschlossene Therapie. Und nun zu Ihren Fragen. Also letztlich ist es so, Sie haben komplett recht, wenn man keine Symptome hat, die Tatsache, dass man mal Helicobacter hatte, ist keine Indikation, ein Leben lang Säureblocker zu nehmen. Das ist das, was ich vorhin schon versucht habe zu erzählen. Bei fehlender Indikation müssen wir uns angewöhnen, auch diese Medikamente wieder abzusetzen. Und da werden Sie, glaube ich, aus dem, was ich weiß, mit aller Vorsicht deswegen, werden Sie eine perfekte Kandidatin, dieses Medikament auch wegzulassen.
Zweite Frage von Frau Thiele war die Frage nach der Spontanheilung.
Es ist tatsächlich so, wir wissen heute, dass Helicobacter auch spontan verschwinden kann. Also wenn wir jetzt mal auf den Helicobacter als die Ursache ihrer Ulkuserkrankung abheben. Da haben wir ganz gute Daten dafür, insbesondere von den Kindern. Wenn wir bei Kindern heute Helicobacter finden würden bis zum 18. Lebensjahr, auch da wieder die 18 ist relativ zufällig festgelegt worden, dann lassen wir den sogar bei Kindern. Es sei denn, Kinder haben eine schwere Komplikation und bluten wirklich mal und haben ein Geschwür. Aber sonst würden wir bei Kindern Helicobacter lassen, weil wir tatsächlich gute Evidenz dafür haben, dass bei Kindern möglicherweise Helicobacter sogar fürs Immunsystem eine gute Infektion ist und diese Kinder statistisch, gibt es so sehr exzellente Studien drüber, weniger Asthma und weniger Neurodermitis, allergische Erkrankung haben. Also bei Kindern würde man heute großzügig Helicobacter belassen und würde ihn nicht behandeln und dann mit dem 18., 20. Lebensjahr nochmal nachschauen. Und da gibt es tatsächlich viele Kinder, die ihn dann nicht mehr haben. Das wiederum würde die Theorie des spontanen Verlustes des Bakteriums ganz gut unterstreichen. Und nicht zuletzt bekommen ja viele von uns Menschen auch irgendwann in ihrem Leben mal aus anderen Gründen eine Antibiotikatherapie. Sie haben mal eine Mittelohrentzündung oder haben einen vereiterten Zahn und bekommen dafür auch Antibiotika. Und genau diese Antibiotika können zufällig, völlig ungeplant, auch den Helicobacter mit beseitigen.
Vielen Dank nochmal, Frau Thiele nach Merseburg. Wie groß ist denn das Risiko einer Reinfektion mit Helicobacter, wenn tatsächlich die Infektion einmal komplett in dieser Antibiotikatherapie verschwunden ist, die Sie beschrieben haben?
Also das ist genau die Prämisse, die oft oder wahrscheinlich bei Frau Thiele auch nicht in dem Maße erfüllt worden ist. Sie müssen nach einer Therapie immer nachschauen, ob sie erfolgreich waren. Also wenn Sie das mal als Bild nehmen, Sie brechen nicht den Arm und sind eingegipst für 4 Wochen und machen den Gips dann wieder ab, dann machen Sie üblicherweise ein Röntgenbild danach, um zu schauen, ob der Knochen auch so steht, wie die Annahme war, dass der Gips es bringt. Und bei Helicobacter ist genau, Sie können nicht für 10 oder 14 Tage Antibiotika nehmen und dann ist es überhaupt nicht logisch zu sagen, wir gucken nicht nach, ob wir erfolgreich waren. Das Nachgucken kann man aber auch nicht invasiv machen. Man muss dafür nicht endoskopieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Stuhl- oder Atemtest. Aber Sie müssen nachgucken. Die Reinfektionsrate, um die Frage zu beantworten, ist ungefähr bei 1,4%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich in Ihrem Leben nochmal neu infizieren, ist sehr marginal.
Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Braun aus Berlin. Hallo Frau Braun.
Ja, hallo, guten Tag oder guten Morgen.
Ja, hallo. Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist folgende, und zwar ich habe erstmal keinen Magen mehr und nach einer Entfernung wegen eines Karzinoms seit 2012. Und ich habe letztes Jahr im November einen Myokardinfarkt gehabt, einen ganz leichten. Es musste kein Stent gelegt werden. Und bekomme seitdem, muss ich natürlich ASS 100 nehmen. Und meine Frage ist, inwiefern der Darm oder Dünndarm oder Speiseröhre, weil ich natürlich auch oft Reflux und so ein Zeugs habe, inwiefern der Darm jetzt gefährdeter ist durch diese Säure des ASS oder ja. Die zweite Sache ist, ich habe das ASS reduziert auf 50 Milligramm. Und da ist es ja, was ich bisher gehört habe, noch nicht nachgewiesen, ob das überhaupt wirkt, da ich aber natürlich aufgrund meines relativ geringen Gewichtes durch diese Magenentfernung auch nur die Hälfte bin, dachte ich mir, müsste das trotzdem wirken mit dem ASS, weil ich Angst habe vor einer erhöhten Ulkusgefahr im Dünndarm, Darm oder Magen oder Schweißröhre.
Mhm. Frau Braun, so, ja, vielen Dank. Ich gebe die beiden Fragen direkt weiter an Herrn Schulz.
Ja, Frau Braun, für die Grüße nach Berlin. Letztlich ist es so, dass die Entfernung des Magens, das nennen wir medizinisch Gastrektomie, ja zumal einen großen Vorteil hat. Sie entfernen ja die Säure. Also Säure wird nur im Magen produziert. Das sind die sogenannten Parietalzellen, die es in einem bestimmten Teil des Magens gibt. Und mit der Entfernung des Magens ist zumindest mal die Säureproduktion chirurgisch gelöst. Also alles, was Sie mit Pantozol oder diesen Medikamenten erreichen würden, hat der Chirurg mit dem Skalpell auch erreicht. Nämlich, Sie haben keine Säureproduktion mehr. Nach Ihrem Herzinfarkt kann man weder jetzt in diesem Setting einer Radiosonde noch generell empfehlen, dass man das Aspirin weglässt. Die Frage nach der Dosisreduktion, wenn Sie sagen, Ihr Körpergewicht ist ohnehin geringer und deswegen haben Sie mal jetzt rechnerisch ermittelt, dass Sie halb so viel wiegen wie der Durchschnitt und dann reduzieren Sie die Dosis. Das ist naheliegend, aber es ist natürlich nicht studiert worden. Das ist ein generelles Problem von Medikamentenstudien, dass wir natürlich immer den idealen Patienten studieren in Medikamentenstudien, nämlich Patienten, die einigermaßen groß sind, einigermaßen normales Gewicht haben und die bekommen die Standarddosierung. Möglicherweise haben Sie komplett recht mit Ihrer Annahme, aber das ist weder bewiesen, noch kann ich in dieser Situation eines Radiogesprächs jetzt mit Ihnen sagen, ob das perfekt ist. Aber es ist wichtig, dass Sie es weiternehmen und die Gefahr für Geschwüre im Zwölffingerdarm ist größer null, aber sie ist marginal, weil Sie im Zwölffingerdarm eben andere Schutzmechanismen der Schleimhaut haben.
Frau Braun, nochmal vielen Dank für Ihren Anruf und den Erfahrungsbericht aus Berlin. Ich würde gerne noch die Frage einer Hörerin vorlesen. Sie fragt, gibt es spezielle Nahrungsmittel, die man vermeiden sollte, um ein Geschwür eben auch oder das Risiko für ein Geschwür zu senken?
Also wir wissen, dass einige Nahrungsmittel und Nahrungsbestandteile zumindest mal sehr schleimhautreizend sind. Und wenn man sie im Exzess nimmt, kann man annehmen, dass sie auch irgendwann zu Geschwüren führen werden. Also ein Kollege hat mal in Magdeburg einen Alkoholexzess genutzt, um vorher und nachher bei sich eine Magenspiegelung zu machen. Und man kann sehen, dass wenn sie exzessiv sich dem Genussmittel hingeben, dass sie danach eine sehr gereizte und auch sehr wirklich entzündete Magenschleimhaut haben. Jetzt angenommen, Sie machen das über mehrere Tage, Wochen und haben das ganze Oktoberfest Spaß am Alkohol, dann ist die Annahme, dass sich diese Entzündung mal zu einem Ulkus kapriziert, durchaus gegeben. Aber das ist jetzt kein relevantes Risiko. Das gleiche gilt für Kaffee und für andere Nikotin zum Beispiel, die auch das Risiko erhöhen. Aber man kann nicht sagen, dass wenn Sie jetzt nur noch asketisch mit Möhren und Knäckebrot leben, dass Sie damit automatischerweise was Sinnvolles gemacht haben, um Ihr Risiko relevant zu reduzieren.
Wenn man einmal Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür hatte, hat man dann ein höheres Risiko, dass es nochmal auftritt?
Das hängt sehr von der Ursache ab, wie wir gerade bei Frau Thiel aus Merseburg gehört haben, dass die Patienten tatsächlich sinnvoll und erfolgreich die Ursache beseitigt haben müssen. Also wenn sie ihr Helicobacter nicht beseitigen, dann haben sie ein extrem hohes Risiko, dass es wiederkommt. Wenn sie es erfolgreich beseitigen, geht es wieder auf das Risiko der Normalbevölkerung zurück. Und das gleiche ist bei Schmerzmitteln. Wenn sie das Auslösende absetzen, beseitigen, haben sie ein normales Risiko.
Das war die Sprechstunde heute zum Thema Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Als Experte hier im Studio dabei war Dr. Christian Schulz. Er ist Gastroenterologe und stellvertretender Direktor am LMU-Klinikum in München. Herr Schulz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier ins Studio nach Köln gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.